Herzlich willkommen zu This is not Berlin, dem Podcast von Gründern für Gründer jenseits der Metropolen. Ich bin Christian Wolf. Unter anderem habe ich as good as New Electronics in Frankfurt an der Oder gegründet. Zwei Drittel aller deutschen Tech-Startups entstehen außerhalb von Berlin, Hamburg und München. Und doch scheinen die Gründer in den Metropolen die meiste Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich glaube, ein erfolgreiches Tech-Startup aufbauen kann man überall. In jeder Folge spreche ich mit einem Gründer, der beeindruckende Erfolge vorweisen kann. Hier geht es um echte Unternehmergeschichten, ungeschönte Erfahrungen und wertvolle Learnings für alle, die gründen wollen oder bereits ein Startup führen. Heute spreche ich mit Christoph Jentsch. Er hat im beschaulichen Mittweida in Sachsen Tokenized aufgebaut. Das Startup hat sich eine große Aufgabe vorgenommen. Sie wollen die Art und Weise, wie junge Unternehmen Kapital akquirieren, radikal verändern. Christoph hat eine Plattform gebaut, mit der man Investoren ohne Notar und ohne Papierkram an seiner GmbH beteiligen kann. Nämlich mit Hilfe tokenisierter Anteile, die sich anfühlen wie Aktien und rechtlich auf der altbekannten Wertpapierklasse der Genussrechte aufbauen. Besonders für Gründer in kleinen Städten ist diese Folge interessant. Mit Tokenized baut Christoph inzwischen das zweite Startup in dem 14.000 Einwohnerstädtchen auf. Für seine erste Gründung holte er noch Topkräfte aus aller Welt nach Sachsen. Im Podcast erklärt er, warum er nun Remote First arbeitet und wie er trotzdem eine starke Unternehmenskultur aufbaut. Also bleibt bis zum Ende dran, es lohnt sich.
Noch ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast ist ein Informations- und Unterhaltungsangebot. Wir teilen hier persönliche Erfahrungen und Einschätzungen. Dies ist keine Anlage, Rechts- oder Steuerberatung. Bitte trefft keine Gründungs- oder Investitionsentscheidungen nur auf Basis der Inhalte dieses Podcasts. Das gilt auch für Börsengeschäfte. Macht immer eure eigene Recherche und holt euch professionelle Beratung dazu. Gründen, investieren und traden sind mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.
Herzlich willkommen, Christoph.
Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Wir sprechen heute über Tokenized. Erzähl uns doch mal in 90 Sekunden deinen Pitch.
Ein Satz wäre ein Invest-Now-Button, der funktioniert. Das ist der 5-Sekunden-Pitch, ja. Also wir haben eine Plattform gebaut, dahinter steckt technisch gesehen die Ethereum-Blockchain und Tokens, und rechtlich gesehen sind das sogenannte Genussrechte. Und darüber kannst du Investoren an deiner Firma beteiligen lassen, ohne dass man eine notarielle Beurkundung braucht. Aber ja, das kennt so ein bisschen Startup-Leben. Das heißt Wandeldarlehen, Notare, Kapitalerhöhung, viele Anwaltskosten, Notarkosten, alles sehr träge und langsam. Deshalb machen wir auch Runden diskret, ja, in Serie A, B, C, D oder Pre-Seed-Runde, weil es immer so ein Stress ist, der damit einhergeht. Und wir haben versucht, das nochmal komplett neu zu denken, so wie wir es vielleicht auch ich in den letzten 10 Jahren aus der Blockchain-Industrie kennengelernt habe. Kontinuierliches Fundraising. Jeder kann jederzeit investieren. Die Terms setzt der Founder fest. Und so eine Lösung haben wir fertig gebaut, eben mit diesen Hilfsmitteln. Und lösen damit eigentlich dieses Problem, Fundraising wieder extrem einfach zu machen. Und du kannst vom professionellen Anleger bis zum Kleinanleger alle reinholen. Und das halt rechtlich sauber hinzustellen, das hat jetzt ein paar Jahre gedauert. Viel BaFin, Finanzamt, Anwälte. Also genau das, was ich nicht mag, habe ich gemacht. Die Themen muss ich quasi bearbeiten, um das Problem zu lösen. Wir nutzen das selber für unser Fundraising. Ist sehr schön einfach und schlicht, war auch sehr erfolgreich. Und auch unsere Kunden.
Wie sieht's denn da aus mit Kunden? Kannst du ein bisschen was erzählen? Wer ist so euer Top-Logo?
Gerne. Also wir sind live jetzt erst seit 1,5 Jahren ungefähr. Also es gibt's jetzt noch nicht so lange. Das war auch erstmal mit einem kleinen MVP, ganz minimal, dass man ein paar Sachen machen konnte. Die ganzen Features, die man wirklich braucht, um es richtig zu machen, sind vielleicht seit 1/2 Jahr richtig live. So, vielleicht darf man erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen. Wir sind jetzt bei so 120 Firmen, die in der Anmeldung sind. Und in der Anmeldung bedeutet, der größte Schritt, den die durchmachen müssen, ist, alle ihre Gesellschafter müssen einmal unterschreiben, dass der Geschäftsführer tokenisierte Genussrechte ausgeben darf. Also wenn die alle unterschrieben haben, ist das schon ein starkes Commitment, dass das Programm auch gemacht wird. Von denen sind jetzt ein paar 50 damit durch. Und die sind quasi jetzt aktiv im Fundraising. Wir haben eigentlich ganz bunt gemischt, wenn du sagst, so, welche Art von Kunden. Das sind quasi technische Startups, wie man so klassisch kennt, Software irgendwie, B2B, SaaS, aber auch Hundefutter. Letztendlich funktioniert unsere Lösung für jede deutsche GmbH, seit neuestem auch Österreich. Und kann man sehr, sehr breit anwenden. Zielgruppe sind trotzdem Startups. Was wir schon sehen, sind mehr so die ersten Runden, also was klassischerweise eine Pre-Seed-Seed-Runde ist. Die ersten Business Angels, Familie und Freunde. Dort macht es unheimlich viel Sinn. Das sind oft kleinere Runden, wo die Notaren Anwaltskosten schon manchmal 10%, 20%, 30% fressen würden.
Ja, klar.
Und deshalb macht es sehr viel Sinn, dort so eine digitale Lösung zu verwenden. Aber natürlich auch größere. Wir haben auch Investoren wie HTGF mit drin, die halten Tokens. Seed and Speed, das ist Carsten Maschmeyer, Partner von HV Capital. Also es ist sehr, sehr breit gestreut.
Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, Genussrechte, ne? Also ich meine, dieser ganze Aufwand mit dem Notar, der hat ja natürlich auch den Sinn, dass man tatsächlich auch eine Unternehmensbeteiligung hat, dass man da seine Mitspracherechte als Gesellschafter hat. Wenn ich jetzt Genussrechte halte an einem Startup, was sind da die Unterschiede zur klassischen Beteiligung?
Genau wie du das schon richtig gesagt hast, wir vermitteln quasi keine Gesellschafter, die in dieser Form investiert sind. Da muss man einen Schritt nochmal zurückgehen, bei Gesellschaftsrecht. Die deutsche GmbH wurde eigentlich nicht dafür gemacht, damit man Investoren reinholen kann, Secondaries handeln kann. Das ist nicht der Zweck einer GmbH. Die GmbH ist normalerweise, das sind 3, 4, 5 Gründer, die sind langfristig dort zusammen, machen eine Unternehmung. Das ist nicht börsennotiert, da wird nichts gehandelt, da gibt es keine Aktien. Das ist, wofür die GmbH gemacht wurde. Und dann gibt es die Aktiengesellschaft, die wurde dafür gemacht, dass man wirklich ständig Investoren reinholt, dass die auch handeln dürfen auf einer Börse. Dafür gibt es die Aktiengesellschaft. Und dort gibt es Reportingpflichten, hohe Vorbeifotos in den Vorstand und die ganze Sitzung, die man durchführen muss und so weiter. Und wir nutzen jetzt aber der Fakt ist, in Deutschland gibt es ungefähr 1,15 Millionen GmbHs und 30.000 Aktiengesellschaften. Und fast jedes deutsche Startup ist eine GmbH, weil die Vorbeifotos einfacher sind, Stammkapital, die Reportingpflichten und so weiter. Jetzt nutzen wir aber dieses Konstrukt und wollen aber trotzdem Investoren reinholen, Mitarbeiter beteiligen, mal sekundär verkaufen, wenn man rausgeht und so weiter. Und das ist jetzt sehr, sehr umständlich möglich über den Notar. Weil eben jeder Besitzer oder Gesellschafter hat wesentlich mehr Rechte als zum Beispiel ein Aktionär, was Mitbestimmung angeht, Vetorechte. Es gibt so viele Dinge, die müssen alle Gesellschafter bestätigen und ich meine wirklich alle. Es gibt natürlich Satzungen, da gibt es dann 80%, 60-70% Mehrheiten und so weiter. Und was wir versuchen, ich drücke es mal mit einem Satz so scherzhaft aus, wir sind die Aktie unter den GmbH-Beteiligungen. So vom Sinn her. Ja, natürlich ist es keine Aktie, weil es ist eine GmbH, aber es in verhält sich sehr ähnlich. Das heißt, was bekommt derjenige, der bei uns dieses tokenisierte Genussrecht bekommt? Wirtschaftlich ist er gleichgestellt mit dem Gesellschafter. Das ist der Kern der Verträge. Also jedes Mal, wenn ein Gesellschafter Geld bekommt, bekommt ein Tokenholder auch Geld und zwar genau gleich viel pro Token wie pro Anteil. Also wirtschaftliche Gleichstellung. Das nächste, der größte Unterschied ist, sie haben keinerlei Mitsprache. Das ist, ich hätte gerne tatsächlich auch Mitsprache mit rausgegeben, aber das war rechtlich nicht möglich. Man kann nicht per Vertrag jemanden Außenstehenden Mitsprache in der GmbH geben, der kein Gesellschafter ist. Geht nicht. So. Nur Gesellschafter haben Mitsprache über, wer ist Geschäftsführer, die Entscheidung zu treffen, Budgetfreigaben oder andere Entscheidungen. Das dürfen immer nur die Gesellschafter. So, das bleibt auch mal, das fassen wir quasi nicht an.
Macht ja eigentlich auch Sinn. Ich will ja nicht 2000 Retail-Investoren fragen müssen, wenn ich einen neuen Gesellschafter bestellen, Geschäftsführer bestellen.
Richtig, aber das sind so die Kern der Verträge. Jetzt haben wir noch zwei Sachen dazugenommen, die sind wichtig gewesen für uns. Einmal ein einfaches Informationsrecht, den Jahresabschluss einsehen zu dürfen. Bei großen Firmen ist der sowieso im Handelsregister. Aber da geht es darum, dass man feststellen kann, gab es überhaupt Ausschüttungen? Wenn ja, hatte ich ja ein Recht drauf und habe aber nichts bekommen, sonst diese Transparenz quasi zu schaffen. Und dann gibt es noch ein Recht. Ich habe das früher ganz einfach Wandelrecht genannt. Anwälte mussten das aber ein bisschen umformulieren, damit es keine Beurkundungspflichten erzeugt. Heißt das jetzt einfach eine Put-Option, die den Tokenholder erlaubt, den Token zurückzugeben. Und die GmbH darf dann entscheiden, entweder zahle ich ihn aus zum aktuellen Marktwert oder biete ich ihn einen GmbH-Anteil pro Token an. Das ist, wie es eigentlich gedacht ist. Also es ist gedacht wie so eine Art Wandelrecht. Aber wenn ich es hart reingeschrieben hätte, hätte ich das alles beim Notar machen müssen. Deshalb muss es die Option geben zwischen Geld, GmbH-Anteile oder Aktien, wenn die Firma sich umfirmieren möchte zu einer AG. Das ist eine Feinheit im Detail. Wie gesagt, die Anwälte, die haben uns auch viel Geld gekostet, sind sehr detailliert durchgegangen, die ganzen Standardverträge. Aber das bedeutet, dass der Tokenholder die Möglichkeit hat, den Token zu wandeln in echte Anteile. Das passiert dann beim Notar, da wird er ganz klassisch Gesellschafter. Das ist aber eigentlich nur nötig oder wichtig für die großen Investoren.
Das macht für alle Sinn, weil letzten Endes die Transaktionskosten für diese Wandlung ja mit Sicherheit auch irgendwo an dem Firmenwert bemessen sind und dementsprechend auch nicht ganz gering sein werden.
Und jetzt fasse ich das kurz zusammen. Wir haben damit ein Konstrukt. Der Token selbst ist technisch gesehen frei handelbar. Der Geschäftsführer darf das aber unterbinden. Der Geschäftsführer kann sagen, ist nicht erlaubt, dann wird es technisch ausgeschalten. Aber einen Token kann man halt leichter verschieben als einen echten Geschäftsanteil beim Notar. Und er wirtschaftlich entspricht er genau wie ein echten Anteil. Und für große Investoren ist sogar jederzeit die Möglichkeit da, den zu wandeln in echte Anteile. Das heißt, sie haben keinen Nachteil wirklich gegenüber den Gesellschaftern. Und wenn sie Mitbestimmung rechtlich brauchen, dann müssen sie halt wandeln. Praktisch, wenn man sich nicht verstritten hat, der Investor und der Geschäftsführer, die reden ja miteinander und der Geschäftsführer weiß, er könnte ja wandeln, wenn er wollte, dann hat er auch die richtige Mitbestimmung. Aber das heißt, der Investor hat eigentlich vom wirtschaftlichen Wert her genau dasselbe wie einen echten Anteil. Und er muss nicht wandeln, weil er kann es leicht handeln, wenn es einen Markt dafür gibt, aber er könnte wandeln, wenn er möchte. Und damit haben wir so eine Art, wir nennen das gerne GmbH-Token. Das ist so ja. das Grundkonstrukt, was hinter unserer ganzen Lösung liegt, was dann möglich macht, dass wir darauf aufbauen, Produkte gebaut haben, wie eben Public Fundraise für Crowdinvesting, ähnliche Investments oder Private Fundraise für Großinvestoren oder Business Angel. Das hängt ein bisschen mit BaFin-Regulatorik zusammen oder auch Mitarbeiterbeteiligung. Die setzen alle auf denselben Basisverträgen auf. Es kommt dann oft die Frage, ja, große Investoren, machen die sowas mit? Die wollen doch richtig Anteile haben. Das Gute, es kommt drauf an. Was wir gesehen haben, ist, bei unseren größeren Investoren, die brauchen dann alle nochmal so einen kleinen Side-Letter, wo die Rechte bekommen, wie Vetorechte, wenn Assets rausverkauft werden. Solche Investoren-Schutzrechte. Und unser Konstrukt hält sich ja nicht davon ab, einzelne Ex-Zusatzverträge mit Investoren abzuschließen, die aber normalerweise nicht wirtschaftlicher Natur sind, sondern eher Richtung Mitbestimmung, Schutzrechte, Liquidationspräferenzen kann man da reinmachen. Wir haben sie als Tokenizer nicht ausgegeben. Andere Kunden sagen, mein Investor braucht Liquidationspräferenz, sonst investiert er nicht. Gut, dann macht man das in so einen Side-Letter. Diese Side-Letter sind eben nicht übertragbar. Die bleiben bei diesem einen Investor, wohingegen der Token, ähnlich der Aktie, technisch übertragbar ist.
Das würde mich jetzt aber zum Beispiel als Business Angel, wenn ich da ins Token investiere und ich sehe, neben mir geht ein VC zur gleichen Zeit, zur gleichen Bewertung rein, der bekommt aber einen Side-Letter mit einer Liquidationspräferenz, die ich jetzt nicht rein verhandeln konnte. Ne? Bin da mit meinen 50.000 Euro reingegangen, die mit 500, klar, das ist natürlich auch ein Unterschied, aber normalerweise habe ich ja in einer Runde immer mindestens die gleichen Rechte. Wenn der jetzt eine Liquidationspräferenz hat, dann bin ich ja auch nicht mehr wirtschaftlich gleichgestellt. Finde ich jetzt ehrlicherweise nicht so toll.
Sollte man auch nicht tun. Sagen wir auch den Geschäftsführern, die sollten alle eine Runde gleich behandeln. Wir haben bei unserer Runde niemand Liquidationspräferenz gegeben. Wir behandeln alle gleich, den Großen wie den Kleinen. Es kamen nur einige Gründer, die gesagt haben, ich brauche diese Flexibilität. Ich muss das machen können. Ich will nicht mal für die Zukunft verbauen, dass ich dann nie wieder einen großen VC reinkriege, weil die das fordern. Letztendlich könntest du sagen, also normalerweise redet man mit seinen Investoren, entweder ihr kriegt auch eine, dass wir alle eine bekommen, das ist das Faire, also alle bekommen dasselbe. Und zur Not könntest du, wenn es hart auf hart kommt, sagen, ey, dann wandle ich jetzt als Gesellschafter, blockiere ich das. So, das könntest du tun, das ist meistens nicht nötig, wenn man miteinander spricht, aber ich gebe dir völlig recht, wir handhaben das so, dass alle dasselbe kriegen. Ich empfehle den Gründern auch, macht in einer Runde für alle dieselben Konditionen. Ihr könnt auch jedem so einen Side-Letter geben, das ist auch selbst ein kleiner Leger, wenn ihr wollt. Oder manche haben Dinge getan, wie ab 100.000 Euro Invest gibt's nochmal so ein paar kleine Sachen obendrauf. Aber selbst das finde ich immer nicht so schön. Ich finde es schöner, wenn alle die gleichen Bedingungen bekommen.
Ich glaube ehrlicherweise, dass das auch ein bisschen schwierig ist, weil letzten Endes, man macht da doch ein Geschäft irgendwie untereinander. Das mag jetzt zwar erstmal noch nicht unmittelbar wirtschaftliche Auswirkungen haben, aber es geht dann doch auch zu Lasten der kleineren Investoren. Das ohne Zustimmung und ohne Transparenz zu machen, finde ich ehrlicherweise sehr schwierig. Da würde ich klagen, muss ich tatsächlich sagen.
Guter Punkt. Was haben wir gemacht bei Tokenized? In unseren Standardverträgen steht sogar drin, dass wir niemanden zusätzliche Rechte geben dürfen. Also ich dürfte jetzt nicht mal ein VC Liquidationspräferenzen geben. Ja. Das waren unsere initialen Dokumente. Dann kamen unsere Kunden und meinen, ich muss auf jeden Fall das ändern, weil mein Anwalt hat die Verträge gecheckt. Da steht drin, dass ich in der Zukunft niemand Liquidationspräferenzen geben darf. Will ich nicht. Dann habt ihr gesagt, okay, könnt ihr ändern, redet mit euren Investoren. Ich meine, eure Anwälte können eure Verträge anpassen. Wir haben es nicht gemacht. Genau aus dem Grund, was du gerade gesagt hast. Ich möchte keine Kleinanleger benachteiligen, weil später ein VC reinkommt. Das haben Business Angels, also auch mal unabhängig von Tokenized, allzu oft schon erlebt, dass solche Dinge passieren, dass die quasi früh rein sind. Da gibt es eine Serie A und B und dann merken die auf einmal, es gibt einen Exit. Warum kommt denn da bei mir nichts an? Und der große VC kriegt da ganz viel. Also das ist nicht unüblich in der normalen Welt. Wir haben das versucht rauszunehmen, weil wir den Verträgen reingeschrieben haben, darfst du nicht. Dann kommen aber unsere Kunden, wir machen ja keine Rechtsberatung, wir geben mir nur Templates raus. Und die haben das dann quasi angepasst mit ihren Anwälten. Nee, ich möchte mir das Recht vorbehalten. Wenn du als Business Angel reingehst, könntest du sagen, nein, ich möchte, dass ihr das wieder reinnehmt. Ich möchte, dass ihr nicht in Zukunft das rausgibt. Das ist eine Verhandlungssache. Wenn du als Business Angel da reingehst, du kannst das in den Verträgen, also das ist ein Satz, da stand vorher drin, den haben die rausgenommen, den kannst du auch wieder reinnehmen, dass die in Zukunft das nicht dürfen. Also es ist eine Verhandlungssache zwischen den Investoren und dem Startup.
Ja. Das kommt mir noch wie so eine kleine Schwäche vor in dem ganzen System, aber ich verstehe natürlich, dass wie die Kunden letzten Endes dein Produkt verwenden, dass das nicht so 100% in deiner Hand liegt. Also ich persönlich würde die Finger wirklich davon lassen. Gerade Business Angels, also für mich sind die auch so eine kleine schützenswerte Spezies, ne? Also du hast es eben schon gesagt, die gehen früh rein. Die geben oft auch mehr als Geld, ja, die geben oft Kontakte, die machen auch die Kontakte dann zu den VCs später, wenn sie gut vernetzt sind und wenn sie auch gute Arbeit als Angel machen. Und ja, ich weiß, in der Realität ist es auch so, die frühen Investoren sind manchmal die nachher untergebuttert werden, gerade wenn es nicht ganz optimal läuft oder zwischendurch mal schlecht läuft. Aber das sollte man eigentlich eher nochmal bekämpfen, nochmal versuchen zu bekämpfen, auch mit einem Produkt wie eurem, als irgendwie nochmal ja zu fördern oder weiter zu ermöglichen. Ich hoffe mal, dass alle im Ökosystem sehen, was für einen großen Vorteil euer Produkt bieten kann. Ja, und ich sehe das absolut. Du hast die Transaktionskosten massiv gesenkt. Du hast eine potenzielle Handelbarkeit dargestellt, was auch ein großes Problem ist, ein großes Thema ist. Du hast da auch durchaus die Lösung gefunden, wie man viele Retail-Investoren an so einem Startup beteiligen kann, ohne riesige Probleme bei Mitbestimmung und Ähnlichem zu bekommen. Ja, das ist ja durchaus auch etwas, was man irgendwie gerne nochmal gelöst haben wollte. Ich hoffe, dass wir es schaffen, diese großen Vorteile da zu behalten, ohne uns an der anderen Stelle irgendwie andere Nachteile reinzuholen oder die zumindest mal nicht größer werden zu lassen, als sie ohnehin schon sind.
Richtig, also wir sind mal ganz transparent. Wir sind jetzt bei über 1 Million Anwaltskosten. Was waren die meisten Themen? Nicht die Hauptverträge. Wir haben stundenlang die Details diskutiert. So, also genau solche Themen wie Liquidationspräferenzen und was machen wir in dem Fall. Und das ist jetzt der beste Kompromiss, wo wir alle Interessen versucht haben zu vereinigen, der dabei rausgekommen ist. Man kann immer noch Details weiterverhandeln. Das ist ja der Grund, warum bei so großen Finanzierungsrunden nochmal immer jedes Mal, ich finde es oft sinnlos, so wie Anwaltskosten entstehen, obwohl das Standard Pre-Seed-Serie-A-Runden sind und trotzdem gibt es ja wieder 50.000, 60.000 für den Anwalt. Und das haben wir hier versucht zu vermeiden, indem wir es einmal gemacht haben. Was wir jetzt gelernt haben, was der größte Vorteil oder was die größte Änderung im Verhalten der Founder ist, wenn sie unsere Lösung benutzen, ist, dass sie eben aufhören, in so starren Runden zu denken, sondern eigentlich immer bereit sind, wir sagen nicht umsonst, always be raising, du kannst immer Geld einsammeln. Und ein Startup, was noch nicht break-even ist, braucht ja eigentlich immer Geld, bis es soweit ist, dass es profitabel ist. Und es war vorher einfach nicht möglich. Du bist bei einer Konferenz, lernst jemanden kennen, der will investieren, dann sagst du, ja, in 6 Monaten machst du mal die nächste Runde, dann sagst du mal Bescheid. Bis dahin hat das Interesse komplett verloren. Und diese Möglichkeit, sofort zu closen und richtig eine Beteiligung, nicht ein Wandeldarlehen, was man später trotzdem nur beim Notar machen muss. Wandeldarlehen ist ja nur eine Brücke, die verstehe ich, hat auch ihren Zweck, dass man schnell abschließen kann. Aber eigentlich passiert es ja dann beim Notar, der richtige Abschluss. Es ist nur eine Verzögerung dessen, nicht eine Lösung. Also sie nennt es auch gern Continuous Fundraising. Wenn ich jetzt unsere eigene Runde mal betrachte, wir haben angefangen 2023 mit Fundraising. Da waren die ersten Investoren, HTGF, die bei uns reingegangen sind, Seed & Speed, das ist Carsten Maschmeyer, Web3-Fonds. Und vielleicht bei einem Beispiel, Seed & Speed. Ich habe damals nicht aktiv nach Investoren gesucht. Und dann war ich mit weiter, ruft mich der Chef von der Volksbank an und sagt, der Carsten Maschmeyer ist gerade hier, weil wir bei der Bank mit ihm was besprechen. Willst du ihn mal kennenlernen? Komm doch mal vorbei. So. Ich sage, okay, gut, ich kann ihn noch nicht persönlich. Wir hatten eine Viertelstunde uns mal kurz vorgestellt. Er hat gefragt, was ich mache. Ich habe ihm Tokenizers gepitcht und hat sofort einen Handshake-Deal. So, bist du wie Höhle der Löwen? Ich bin drin. So. Gut. Cool. Da haben wir uns geeinigt auf der Zahl und ich konnte halt sagen, ich gebe das, was er zu seinen Mitarbeitern, das hat er nicht selber gemacht. Hier ist der Link. Ihr könnt hier direkt selbstständig investieren. Ich kann den Link kriegen auf der Plattform. Help yourself. Und danach war ich eigentlich fertig. Ich hatte zum Glück natürlich meinen Data Room und die Sachen alle schon vorbereitet. Also ich konnte hier Links teilen und brauchte jetzt nicht nochmal lange Verhandlungen. Die Terms waren klar. Wichtig ist wirklich der erste Investor. Wenn der einmal die Terms quasi bei der Bewertung gezeichnet hat, dann ist das der zweite und dritte wesentlich leichter.
Das ist ein starkes Signal auf jeden Fall.
Der erste Investor ist immer das Schwerste. Aber wenn der gefunden ist, Seitdem sind wir eigentlich im kontinuierlichen Fundraising. Wir haben in 2023, habe ich einen Tokenpreis angesetzt von 600 Euro. Das entspricht einer Pre-Money-Bewertung von 15 Millionen. Und dieses Jahr, wir haben inzwischen Wachstum gehabt, viel Erfolge gehabt. Letztes Jahr habe ich 800 Euro angesetzt. Das entspricht einer Pre-Money-Bewertung von 23 Millionen. Und habe das ganze Jahr über, wir sind jetzt bei knapp 70 Investoren. Das sind Leute, die haben auf unsere Webseite den Invest Now-Button geklickt, gesagt, ich würde gerne 10.000 Euro investieren. Und denen konnte ich danach einfach einen Link geben. Sag, hier, kannst du einfach machen. Hier ist dein Link. Und so haben die so einfach kontinuierlich abgeschlossen. Der letzte große Investor, das war Gnosis VC, die haben 1 Million investiert, jetzt im Dezember, aber auch einfach nur über so einen Link. Und jetzt haben wir vor kurzem das public gemacht. Also wenn man jetzt auf die Webseite von uns geht, gibt's den Invest Now Button, da brauche ich nicht mal einen Link schicken, da können die einfach selber closen. Das ist noch bei 800 Euro, die letzten 300.000, da mache ich die Runde erstmal, so Runde in Anführungszeichen zu, keine Pause, weil da haben wir erstmal genug Geld, um weiterzumachen. Wenn ich wieder mehr Geld brauche, dann schalte ich es wieder an und bei der dann für mich fairen Bewertung. Und dann geht's Fundraising wieder weiter.
Also man kann festhalten, ihr habt da eine ganze Menge Komplexität reduziert, habt ein paar Probleme gelöst, ein paar noch nicht so ganz. Oder es gibt doch durchaus hier und da noch ein paar Bedingungen, die eingehalten werden müssen. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Produkt. Lass uns noch mal ein kleines bisschen über eure Gründungsgeschichte sprechen.
Gerne.
Du sitzt in Mittweida mit deiner Firma. Wie kam es dazu und Wie war der Moment, als du beschlossen hast, ich gründe jetzt Tokenize?
Also erstmal, ich bin Mittweida groß geworden. Das ist eine Kleinstadt, 15.000 Einwohner. Ich habe hier viele Geschwister, große Familie, familiär gebunden, sehr glücklich und möchte auch hier bleiben. So, das ist vielleicht vorweggenommen. Und ich habe damals ich will nicht mehr die ganze Geschichte erzählen, aber ich habe damals bei der Ethereum Foundation gearbeitet, 2014, 15 war das gewesen. Ein Großteil meiner Finanzen kommen auch aus der Zeit, weil ich quasi als Mitarbeiter die Möglichkeit hatte, dort günstig Ether mitzuerhalten. Gut, aus diesem Geld wollte ich dann was machen und sagen, jetzt versuche ich unternehmerisch tätig zu werden. Meine erste Firma war Slockit und die haben wir auch in Mittweida gegründet, physisch vor Ort. Wir hatten damals knapp 50 Leute und aus der ganzen Welt sind Leute in das kleine Städtchen Mittweida gezogen. Das war eine tolle Zeit. Also wir waren wirklich eine ganz starke, wie so eine Art Familie. Man kennt das ja vielleicht, wenn alle in einem Büro sind, Startup-like. Da war ganz starke Bindungen und es hatte Vor- und Nachteile. Der Vorteil war, klar, im Büro, ich bin immer noch der Meinung, lässt sich besser arbeiten. Man kann miteinander kommunizieren. Ja. Ich meine, das ist nochmal ein großes Thema, Remote versus Office. Büro ist besser, was Zusammenarbeit angeht, das kann man nicht abstreiten.
Definitiv.
Wir hatten eine ganz tolle Zusammenarbeit gehabt, das war eine gute Zeit gewesen. Aber ja, die sind aus Japan, aus Afrika, aus Südamerika, aus der USA, aus verschiedenen europäischen Ländern nach mit weitergezogen. Eine Kleinstadt mit 15.000 Einwohnern, wo nicht jeder Englisch spricht und es war für die meisten war das nicht leicht, die haben aber sich gehabt, das war gut. Das heißt aber auch als Geschäftsführer, ich bin ja auch kein Unmensch, es fällt mir unheimlich schwer, dann auch jemanden vielleicht mal wieder zu feuern, der nicht so gut performt. So, weil der ist gerade mit seiner ganzen Familie um die halbe Welt gezogen, hat sich hier niedergelassen, das ist jetzt wirklich, wirklich nicht schön. Also was habe ich getan? Ich habe neben dem Produktbusiness auch noch ein Consulting-Business aufgebaut, wo wir einfach nur wirklich viele Entwickler brauchten und haben dann die besten, haben wir so die Projektmanager gewesen und dann waren wir eine große Consulting-Bude am Ende gewesen. So, aber wir haben die besten Leute waren mit dem Produkt gewesen und dann haben wir noch viele andere gehabt, die haben im Consulting auch eine super Arbeit geleistet. Also wäre gar nicht funktioniert, natürlich muss man auch mal jemanden gehen lassen, aber das waren so die Vor- und Nachteile dieser Zeit. Und es war trotzdem gut gewesen, ich bin dann zum Ausbrennen gewesen. 2019 habe ich meine Firma verkauft. Dann kam Corona. Jeder weiß, was in der Zeit so los war. Und ich habe mir eine Zeit hier ein Haus gebaut und habe jetzt hier ein schönes Homeoffice. Und als ich dann die zweite Firma starten wollte, waren ein paar Learnings da draus aus der ersten. Erstens, ich will nicht nochmal ein großes Team. Ich möchte ein ganz kleines Team mit absoluten Profis und Spezialisten. Und die kriegen auf dem dementsprechend Budget, um ihre Arbeit zu machen. Die dürfen auch mal externe Freiberufler dazu holen, wenn sie es brauchen. Aber nicht nochmal 50 Leute. Also vielleicht kommt es irgendwann, aber das ist nicht mein Ziel. Nur wenn es unbedingt sein muss. Und wir sind jetzt 10, noch ein Student dazu, mit denen sind wir 11. Also ein kleines, aber sehr, sehr performantes Team. Die sind natürlich verstreut. Also die konnten sich auch nicht alle damit weiterbringen. Das heißt, wir sind momentan eine Remote-Only-Company. Das heißt, wir haben gar kein Büro. Wie haben wir das gehandhabt? Nutzt natürlich so die klassischen digitalen Tools, Slack, GitHub und klar, das nutzt ja sowieso die meisten. Zusätzlich treffen wir uns 2 bis 3 Mal im Jahr für eine Woche, wo wir so einen richtigen Company-Retreat machen. Ich habe eine Hütte in Österreich zum Skifahren und dann sind wir alle in der Hütte können dort arbeiten, Skifahren, Spaß haben. Und das entstehen natürlich auch starke persönliche Bindungen, wie es auch sein soll. Man arbeitet richtig gemeinsam an einem Tisch, ganz effektiv. Aber dann geht jeder wieder in sein Zuhause und arbeitet von dort weiter. Also diese 3 Wochen oder 2 bis 3 Wochen im Jahr, die sind für mich sehr, sehr wertvoll. Zusätzlich sind bei uns die meisten trotzdem so im deutschen Raum Europa, gut, wir haben auch Österreich dazu, jetzt nicht so weit weg. Wir versuchen uns alle 2 Monate für 2 Tage in Berlin zu treffen, also einmal hinfliegen, Coworking Space, für 2 Tage nochmal Strategie, intensiv zusammenarbeiten. Nächste Woche ist es mal in München. Also wir treffen uns schon trotzdem regelmäßig. Also Remote ist keine Kostenersparnis. Also wir zahlen wahrscheinlich genauso viel für die 2-mal im Monat, alle 2 Monate treffen plus 2, 3 Company Retreats wie Miete im Büro. Das ist nicht ein riesengroßer Unterschied, ja. Aber es ist eine andere, aber man kann halt hat eine andere Auswahl an Leuten. Ich kann halt überall Leute einstellen und muss ja nicht anfangen, ich habe jetzt nur die bereit sind, damit weiterzuziehen. Das ist halt ein kleiner Kreis.
Absolut. Wie hast du das damals gemacht, als die Leute alle von überall her gekommen sind? Was war da so dein Pitch an die Mitarbeiter?
Wir waren eine sehr besondere Firma. Also wir waren damals, es war wirklich auch eine andere Zeit, ist jetzt fast 10 Jahre her. Das war ja die Anfangsjahre von Blockchain-Industrie. Damals ganz, ganz anders als heute. Heute ist leider, gibt viele Scams, gibt ganz viel Mist, der Name hat ein bisschen gelitten unter den vielen Schindluder, was damit betrieben wurde in den letzten Jahren. Aber in den Anfangsjahren ist gerade Bitcoin, ich bin 2013 eingestiegen, mich damit zu beschäftigen, dann 2014 Ethereum. Es gab wirklich nur eine Handvoll Firmen, die in der Intensität Blockchain-Entwicklung betrieben haben und IoT. Als wer was in der Richtung machen wollte, da gab es weltweit 2 Firmen, wo er effektiv arbeiten konnte. Wir hatten eine gewisse Prominenz, wir waren bekannt, wir hatten ein total spannendes Projekt und wir hatten unheimlich viele Bewerber. Also wenn wir Stellenausschreibungen gemacht haben, hatten wir teilweise fast 1000 Bewerber gehabt aus der ganzen Welt. Einfach die sagen, wir wollen bei euch als Entwickler arbeiten. So, wir konnten aber die allerbesten aussuchen und da war das dann quasi, dass wir mit weiterziehen, das geringste Problem. So, das war damals auch jede Firma, da, vor 2017, 18, 19, wollte irgendwo Blockchain-Experten und Projekte machen, weil wer damals auf irgendwelchen Konferenzen gewesen ist, es gab mal eine Zeit lang, war alles IoT, dann war alles Blockchain, jetzt ist alles AI. So, und das war damals die Zeit, wo alles nur um Blockchain ging und wir waren quasi so überrannt mit Leuten, die von uns Beratungen, Aufträge, MVPs bauen und so weiter haben wollten. Also war eine super spaßige Zeit, wir haben gut verdient und wir hatten eine riesen Nachfrage, dass Leute bei uns arbeiten wollten, dadurch ging das. Ich würde sagen, heute immer noch so, also wenn wir bei Tokenizing nach Leuten suchen, wir haben sehr gute Bewerbungen. Ist es nur, ich selber möchte nicht nochmal zurück ins Büro, weil es persönliche Bequemlichkeit, ich habe eine Familie hier und ich möchte einfach die allerbesten finden und ich glaube einfach, es ist leichter, wenn man dort nicht dieses Requirement hat, du musst nach mit weiterziehen. Ich glaube, das für mich funktioniert richtig gut. Ich vermisse zwar manchmal ein bisschen dieses Gespräch am Wasserspender, wie man so sagt. Das muss ein bisschen auf Slack stattfinden, aber es ist okay, wenn man eine gute Beziehung hat, alle 2 Monate sich trifft. Wie gesagt, diese 3 Company-Retreats im Jahr funktioniert eigentlich ganz gut.
Das ist schon eine ziemlich intensive Mitarbeiterbindung, die ihr da betreibt, ne? Also klar, die 1 oder 2 Feste oder Retreats, das habe ich jetzt schon öfter gehört, aber alle 2 Monate auch noch so ein Coworking zu organisieren. Für wie lange? Für eine Woche hattest du gesagt?
2 Tage meist. Nee, 2 Tage. Also das Coworking machen wir, also 1 Tag Anreise, sowas für mich, trifft schon so um 9 um 10, wir suchen früh da zu sein, einen ganzen Tag arbeiten, abends noch essen gehen und dann wird es meist am nächsten Tag, so um die Mittagszeit ist dann wieder, je nachdem wie die Flüge oder was gehen, geht es wieder zurück. Also effektiv sind es 1,5 Tage arbeiten, da hat natürlich nochmal ein gemeinsames Essen zusammen. Und die wichtigsten Themen können da besprochen werden, das so alle 2 Monate und die Retreats so 2 bis 3 Mal im Jahr für 1 Woche.
Klingt dann doch noch ganz schön aufwendig, ehrlicherweise, aber klar, ne, ich kann mir schon vorstellen, dass es gerade für den Zusammenhalt und für die persönliche Beziehung und untereinander einfach auch absolut notwendig ist. Na, du kannst nicht immer nur mit einem Bild auf dem Bildschirm sprechen, sondern du brauchst auch einfach diese persönliche Beziehung. Habt ihr dann auch ein spezielles Programm während dieser 2 Tage oder ist das dann so Business as usual, wir arbeiten nur jetzt nebeneinander in einem Raum?
Also am Anfang haben wir es noch mehr mit Programm gemacht. Inzwischen sind wir ein bisschen davon weggegangen. Wir nehmen uns Ziele vor. Es sind halt so intensive Sprints. Wir versuchen, also im letzten zumindest, das war nicht jeder gleich, haben wir mal versucht, nimm mal nicht diese tägliche Arbeit mal komplett rauszunehmen. Also Programmierer arbeiten nicht weiter an den Themen, wo sie gerade arbeiten, sondern wir nehmen uns mal was ganz Neues vor. Wir haben überlegen mal, diese Feature hier einzubauen und hacken das mal in einer Woche zusammen und gucken, ob das funktioniert und wie das aussieht. Also mal kurz raus und mal ein ganz neues auf der grünen Wiese irgendein Feature anfangen. bei den Marketing und Sales haben wir den Sales Customer Journey nochmal versucht, ganz uns von außen zu hinzustellen. Wie sieht sie gerade aus? Wie sollte sie aussehen? Was sind Differenzen? Also geht es weniger um, also wir machen dort keine Sales Calls zusammen, sondern dort geht es wirklich um nochmal Strategie, ein bisschen Schritt zurückgehen, nochmal neu sortieren, wo soll es die nächsten Monate hingehen, Dinge ausprobieren. Also es ist schon ein bisschen eine andere Woche als sonst. Wir haben es nicht ganz straff strukturiert, was wir jetzt jede Stunde machen. Es trotzdem noch arbeiten, aber thematisch haben wir andere Themenschwerpunkte gesetzt, als was wir in unseren täglichen Meetings vielleicht zu besprechen.
Wir haben jetzt schon über Mitarbeiter und Investoren gesprochen. Kunden ist ehrlicherweise ein gutes Stichwort. Sales ist ein gutes Stichwort. Wie findet ihr die Unternehmen, die eure Lösung nutzen wollen?
Momentan sind zwei Quellen die wichtigsten. Das sind einfach Events und LinkedIn aktuell. Wir haben ja, also erstmal muss man seine Zielgruppe klar definieren. Und auch wenn unsere Lösung für ganz viele funktioniert, haben wir uns entschieden, ganz spitz auf deutsche Startups zu gehen. Weil erstmal unsere Lösung rechtlich gesehen funktioniert erstmal nur in Deutschland und Österreich. Den will ich nicht vorlassen. Die hängen auch mit dran. Und das ist auch eine Gruppe, die ist gar nicht so groß. Also es gibt verschiedene Statistiken. Also von Startup Detector, die sagen, es sind so 20.000 aktive Startups. EY Report hat gemeint, es gibt so 6.000 bis 7.000, die aktiv fundraisen. Ist ja auch so eine Definition, ab wann ist man noch ein Startup, wann macht man noch viel Fundraising, ist ja alles sehr schwimmend. Also mal irgend so eine Zahl zwischen 6.000 bis 20.000, je nachdem, wie man es rechnet, ist eigentlich eine gute Marktgröße. Wenn man die erst beobachtet hat, ist das es wäre eine super Anzahl von Kunden, wenn die alle bei uns sind, oder die Hälfte oder 30%. Also da liegt jetzt der Fokus und das heißt, wir wissen auch genau, wo wir die finden. Die sind halt auf den Startup-Events in München und Berlin. Oder anscheinend gibt es auch durch Frankfurt, gibt es auch manchmal Dortmund um die Ecke was. Aber es ist jetzt nicht in jeder kleinen Stadt. Es sind so die großen Konferenzen, wo wir auf jeden Fall versuchen, richtig präsent zu sein.
Ist mit Sicherheit auch eine Zielgruppe, die ja recht vergänglich ist. Wie geht ihr damit um? Ist es schon mal vorgekommen, dass eins eurer Startups mal pleite gegangen ist?
Ja, also mindestens eins, von dem wir wissen. Andere, die einfach nicht mehr sehr aktiv sind. Also das passiert definitiv. Aber das ist nicht die Zielgruppe, bei der wir bleiben wollen. Wir wollen eigentlich dorthin kommen, dass jede europäische private Firma, sei es die LLC, die SAR, die GmbH und so weiter, wir die Rechtslösung dafür angepasst haben, dass man den Anteil so tokenisiert, dass der Token so nah dran wie möglich ist am echten Anteil, wenn es nicht sogar der echte Anteil ist. Geht ja auch bei manchen, bei Aktiengesellschaften geht das ja. Das ist Schritt eins. Und dann in jedem Land von Europa das angeboten haben, dass alle privaten Firmen sagen, ich mache das über Tokenized, ich gehe drauf, mache ein Fundraising und das ist ein europäischer Business Angel, aber auch ein amerikanischer Business Angel, der in Europa investieren möchte, dort seine Firmen findet, ein paar Klicks die Investment abschließt, er weiß, mit diesem Token bin ich wirtschaftlich beteiligt, ich könnte wandeln, wenn ich wollte und es gibt einen technisch gesehenen Sekundärmarkt. Natürlich nur, wenn Liquidität da drauf ist, kann man auch verkaufen, ist klar, aber das ist die Grundvoraussetzung und damit hätte ich etwas geschaffen, was den europäischen Startup-Markt wieder auch für ausländische Investoren interessant macht, auch für die Business Angels, aber auch für intereuropäische Investments. Also das sind jetzt diese Punkte. Wenn wir das lösen, dass alle europäischen Startups und europäischen Business Angels cross-country quasi investieren können und auch asiatische und amerikanische Investoren wieder investieren können, wir eine Plattform gebaut haben für Europa, das ist ein sehr, sehr großer Markt und das ist, wo wir eigentlich hinwollen.
Ja, also die Möglichkeiten sind wirklich groß. Klar, du kannst natürlich jetzt sagen, ich gehe aus meiner Early Adopter Gruppe raus auf alle deutschen GmbHs, da wird das Universum auf einmal viel, viel größer, ganz klar. Die Handelbarkeit ist tatsächlich noch ein interessanter Punkt. Ist das auch irgendwo auf eurer Roadmap oder in deiner Vision drin, dass ihr dann auch einen Börsenplatz für solche Anteile anbietet?
In der Roadmap ist dieses Jahr der Sekundärmarkt geplant. Vorweggenommen, es gibt ihn so gesehen schon, weil ich habe es selbst schon probiert, es gibt externe Anbieter, also nicht, es gibt mehrere externe Secondary Markets für Security Tokens. Also wir sind ja ein Wertpapier, ein Security Token.
Ja.
Und da gibt es Haufen Anforderungen dafür, was man einhalten muss, wenn man die handelt. Und es gibt in Europa mehrere, die das schon tun, auch Börse Stuttgart baut gerade einen Handelsplatz auf für Security Tokens. Also es ist schon da und kommt von uns noch dazu dieses Jahr. So, aber die Frage ist natürlich immer, wie viel Liquidität ist da?
Klar, du brauchst Nachfrage, du brauchst Angebot. Das bedeutet auch, dass die Unternehmen eine gewisse Bekanntheit haben müssen. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Ihr habt wirklich ein paar große Probleme so im Startup-Universum euch vorgenommen und wie ich finde, sehr, sehr gut gelöst. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich hoffe, wir wiederholen das irgendwann mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg. Alles Gute.
Vielen, vielen Dank.
Das war mein Gespräch mit Christoph Jentsch, dem Gründer von Tokenized. Tokenized löst ein echtes Problem, das viele Gründer kennen. Fundraising ist oft kompliziert, langsam und teuer, vor allem in frühen Phasen. Wenn es um kleinere Beträge geht, fressen Notar- und Anwaltskosten einen Teil des Kapitals direkt wieder auf. Die Lösung von Tokenized senkt da die Transaktionskosten. Tokenized ermöglicht auch Continuous Fundraising. Investoren können jederzeit einsteigen, nicht nur in festgeplanten Runden. Und vor allen Dingen auch mit kleinen Tickets. Diesen Vorteil haben wir im Gespräch etwas vernachlässigt. Im klassischen Fundraising-Modell kommt es schon recht oft vor, dass man einem Investor, den man zufällig auf einer Veranstaltung kennenlernt, nicht sofort ein Angebot machen kann. Die letzte Runde ist schon einige Zeit her, die Bewertung müsste eigentlich höher sein, die nächste ist noch nicht vorbereitet. Wenn man dann Continuous Fundraising hat, ist das schon auch ein Vorteil. Etwas kritisch bin ich nach wie vor bei dem Thema Side Letters. Meine Bitte, liebe Gründer, seid gut zu euren Angels und zu euren frühen Unterstützern. Wenn ihr Liquiditätspräferenzen oder andere wirtschaftlich relevante Sonderrechte an einzelne Investoren gebt, dann macht es zumindest transparent. Noch besser, alle, die zur gleichen Entwicklungsphase reingekommen sind, bekommen auch die gleichen Rechte. Spannend ist auch, wie Christoph seine Firma organisiert. Komplett remote. Nach einer ersten Gründung mit über 50 Mitarbeitern vor Ort hat er sich bewusst entschieden, es diesmal anders zu machen. Heute arbeitet er mit einem kleinen, hochqualifizierten Team verteilt über Deutschland und Österreich. Neben den Nachteilen für die Kreativität und Umsetzungsgeschwindigkeit, die er ja selbst auch nennt, ist der Zusammenhalt im Team eine große Herausforderung für Remote-Teams. Wie schafft man es, eine gute Unternehmenskultur aufzubauen? Ich finde, Christoph hat eines richtig erkannt. Gemeinsame Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben, schaffen Zusammenhalt. Und dann ist der Aufbau und die Durchsetzung einer positiven Unternehmenskultur auch gleich viel einfacher. Christoph macht das so. 2 bis 3 Company Retreats pro Jahr in den Bergen, bei Skifahren und viel Spaß. Zusätzlich alle 2 Monate ein Coworking in Berlin oder München. Remote zu gründen funktioniert, aber nur, wenn man regelmäßig in persönliche Beziehungen investiert. Christoph zeigt, wie das geht. Er zeigt aber auch, dass Remote nicht billiger ist, als klassisch im Office zu arbeiten. All das kostet ihn genauso viel wie ein Büro, vielleicht sogar noch mehr. Wenn du also selbst in einer Kleinstadt eine Firma aufbaust oder gründen willst, dann war das heute hoffentlich genau die richtige Folge für dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, hinterlasse eine positive Bewertung und erzähle 2 Freunden, was dir am Podcast so gut gefallen hat. Wenn du Feedback oder Vorschläge hast, schreib mir gerne an podcast@thisisnotberlin.com. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von This is Not Berlin.